himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch. Und was zunächst klingt wie eine psychische Erkrankung, etwa die bipolare Störung, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, ist doch im Kleinen etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. So die Höhen und Tiefen unseres Lebens, die Achterbahnfahrt. Und ich denke, diesen Ausspruch kennen die meisten. Aber ich vermute mal, euch geht es so wie mir, die wenigsten wissen, woher dieser Ausspruch kommt. Ah, wer sagt's? Eva, ich habe gewusst, wenn das jemand weiß, dann weiß das Eva, weil ich habe Eva oft oder des Öfteren mal so in der Oetker-Halle gesehen und sie ist sehr kulturinteressiert. Genau, der Ausspruch himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt stammt tatsächlich von Goethe. Hier haben wir ihn. Zack. Genau. Und zwar stammt dieser Ausspruch aus einem, jetzt Eva, weißt du welches Werk? Nein, ne? Nein, nein. Genau, aber dieses Werk ist auch äußerst unbekannt. Also da hätte ich dir jetzt wirklich, also, aber trotzdem, dass du das wusstest. Dieser Ausspruch stammt aus Klärchens Lied in dem Theaterstück Egmont. Kennt das jemand? Nein. Mir ging es genauso. Also ein Stück, an dem Johann Wolfgang von Goethe 12 Jahre geschrieben hat und das irgendwie doch relativ unbekannt geblieben ist, bis auf diesen Ausspruch, würde ich mal sagen, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Vielleicht ging es ihm beim Schreiben oder beim Erfolg dieses Stückes ja ganz ähnlich, dass er das irgendwie damit eingebaut hat. Aber ich denke, so dieses Sprichwort, ja, das kennen wir ein Stück alle auch so, ja, so vielleicht von unserer Lebenskurve her. Das Leben verläuft ja manchmal wie so eine, ja, in der Mathematik oder Physik hat man so diese Sinuskurven, vielleicht kennt ihr die, ne, wo es immer rauf und runter geht. Und manchmal gibt es so Höhepunkte, auch in unserem Leben. Aber dann geht es auch wieder, na, vielleicht wie bei einer Achterbahn sogar manchmal runter. Und es gibt Tiefpunkte, es gibt Rückschläge, mit denen wir auch fertig werden müssen, mit denen wir auch leben müssen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Oder vielleicht kennt ihr den Ausspruch, manchmal sind Freud und Leid dicht beieinander. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört und vielleicht sogar auch selber gedacht und erlebt. Manchmal sind Freud und Leid dicht beieinander. Manch ein Denker hat auch gesagt, naja, wenn es kein Leid gäbe, würden wir die Freude vielleicht auch gar nicht so empfinden. Aber wir wünschen uns natürlich, dass uns diese Tiefphasen, diese Rückschläge im Leben erspart bleiben. Aber anscheinend kommen wir nicht ganz drumrum. Ja, da gibt es zum Beispiel, hat man so einen Höhepunkt, beispielsweise die Ausbildung abgeschlossen, seine Urkunde in der Tasche oder man hat seinen Bachelor gemacht und irgendwann im Betrieb kommt dann doch der Alltag und der Chef blafft einen nur an oder es gibt Probleme mit den Mitarbeitern, vorher die große Abi-Fete oder die große Abschlussfeier und dann ja, dieser Alltag, der doch auch manchmal mühsam ist. Oder man hat, ganz deutlich wird das für mich beim Fußball, einmal hat man einen Riesenerfolg und dann gibt es wieder so eine richtige Klatsche. Mein Verein Werder Bremen hat nun mal wieder gewonnen, aber davor 7-1 verloren gegen Köln. Also, und ich glaube, so am Gesicht mancher Fußballfans kann man das richtig so beobachten, wie schnell das manchmal geht, dass die Kurve runtergeht. Ne, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, eben noch gejubelt und nachher aus dem Stadion mit Tränen in den Augen. Ja, oder man hat selbst so richtige Hochzeiten im Leben. Das Wort Hochzeit heißt ja nicht umsonst Hochzeit, weil das ja so eine Hochzeit ist. Und dann kommt irgendwann der Ehealltag und vielleicht kennt ihr diese Zahnpastatube. Der Partner rollt sie vielleicht doch nicht ganz so auf, wie ich das gerne hätte. Und die Kleinigkeiten im Ehealltag fangen an zu nerven. Eben noch die Hochzeit und dann plötzlich, ja, geht es einem auf die Nerven oder sogar noch Schlimmeres. Ja, und dann gibt es natürlich auch, ja, die richtigen Schicksalsschläge im Leben, die auch nicht wegzudenken sind, wenn wir zum Beispiel mit Krankheit oder Tod oder mit Ähnlichem konfrontiert sind. Unser Leben ist geprägt von Hochzeiten und es ist gut, dass es die gibt, sonst wäre das Leben ja auch echt mühsam, wenn es diese Hochzeiten nicht geben würde. Aber unser Leben ist auch geprägt von Rückschlägen, von Tiefschlägen. Und der Bibeltext, der für heute vorgeschlagen ist, der auch in vielen Gemeinden heute gepredigt wird, ja, das ist so ein Erlebnis, wo das in besonderer Weise auch deutlich wird. Da erleben nämlich drei Jünger von Jesus so eine richtige Hochzeit, so ein richtiges Highlight im Glauben. Und dann müssen sie aber auch wieder zurück in ihren Alltag mit allen Mühen und allem, was da kommt, mit allen Problemen und Schwierigkeiten. Ich lese uns einen Abschnitt, überschrieben mit die Verklärung Jesu, dieses besondere Erlebnis, was Jesus da ja dreien seiner Jünger zuteil werden lässt. Aus Matthäus 17, Abvers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich dir hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ja, ihr Lieben, was für ein Geschehen, diese sogenannte Verklärung Jesu. Ich habe am Freitag schon mal eine Bibelstunde dazu gehalten und da haben die Leute erstmal gesagt: Verklärung, was ist das eigentlich? Ja, wie kann man das noch übersetzen? Vielleicht Verwandlung, aber Verwandlung klingt so nach Zaubertrick. Eigentlich ist Verklärung schon das richtige Wort, das benutzen wir nur sehr selten. Ja, Jesus wird vor ihren Augen verwandelt, verklärt. Und nur die 3 wichtigsten Jünger sind dabei, Petrus, Jakobus und Johannes, die 3 Jünger, die so an ganz entscheidenden Stellen auch in den Evangelien immer mal wieder dabei sind. Also eigentlich gibt es nur 3 Stellen, wo sie dabei sind. Das eine ist, als Jesus einmal eine Tote auferweckt. Da geht Jesus alleine mit diesen 3 Jüngern so in dieses Zimmer und macht ein ganz besonderes Wunder, eine Totenauferweckung, also spektakulär. Eine junge Tochter, die Tochter des Jairus, kommt wieder ins Leben. Und dann gibt es die Stelle, wo Jesus ja auf seinen Tod zugeht, wo der Verrat angesagt ist im Garten Gethsemane. Da nimmt er seine Jünger mit und dann sondert er sich ab mit Petrus, Jakobus und Johannes und geht dann alleine beten und sagt diesen 3, sie sollen auch wachen und beten. Also bei 3 ganz entscheidenden Stellen sind nur diese 3 Jünger Jesu dabei. Und ich nenne das immer so das Kernteam. Jesus hatte viele Jünger, viele Menschen, die ihm nachfolgten. Er hatte aber 12, die er auserwählt hat. Und von diesen 12, 3, mit denen er so in besonderer Weise auch arbeitete, sage ich mal, die er so vielleicht so zu besonderen Schulungen, sage ich mal, mitgenommen hat. Weil diesen 3 Jüngern kommt auch eine besondere Rolle später zu. Das werden nämlich, so beschreibt das Paulus an einer Stelle, die Säulen der ersten Gemeinde. Petrus, Jakobus, Johannes, die Säulen der Jerusalemer Gemeinde, als nachher der Heilige Geist da war und die erste christliche Gemeinde sich gründete in Jerusalem, da waren das die Säulen. Und die hat Jesus zuvor vorbereitet mit verschiedenen Ereignissen. Und hier dieses besondere Ereignis, ja, diese Verklärung. Kein anderer Jünger hat das gesehen. Nur diese 3, eine ganz entscheidende Stelle, wo diese 3 Jünger sehen sollen, mit wem sie es denn hier wirklich zu tun haben. Jesus, Gottes Sohn, wie es die Stimme da auch bestätigt. Also ein richtiges Highlight im Glauben. Also das haben die selber ja auch vielleicht später bei der Auferstehung, aber vorher nicht mehr so erlebt. Ein richtiges Highlight. Und was sehen sie? Mose und Elia erscheinen. Ja, wo kommen die her? Irgendwie müssen die aus der Ewigkeit herkommen, wir wissen es nicht, das ist ein großes Geheimnis für uns, aber Mose und Elia sind ja so ich sage mal, viele Ausleger sagen, das sind so wie die zwei Zeugen, die es braucht. Also im Alten Testament gibt es so eine Bibelstelle, dass man alleine jemanden vor Gericht nicht verklagen kann, sondern ne, da könnte ja jeder kommen, ich könnte irgendwas behaupten, Jochen hat mir etwas gestohlen. Da bräuchte man einen zweiten Zeugen, der das mitbeobachtet hat. Das war so ein Gesetz und so gehen viele Ausleger davon aus, Mose und Elia, die bezeugen hier Jesus Christus und sie stehen auch noch für etwas, sie stehen nämlich für die Schriften des Alten Testaments. Mose für das Gesetz und Elia für die Propheten. Das sind so die Hauptschriften, die das Judentum ja damals so hatte. Das Gesetz von Mose und auch die Propheten. Und im Grunde wird hier deutlich, diese beiden bezeugen Jesus Christus, dass er der ist, der kommen soll. Und die erscheinen hier auf geheimnisvolle Weise. Und dann heißt es hier, Jesu Gesicht strahlte. Also das können wir uns auch nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Und dann kommt die Stimme des Vaters aus dem Himmel, die bestätigt das noch einmal. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Was für ein Ereignis. Was für ein Highlight im Glauben. Also wer wünscht sich das, nicht mal so ein Erlebnis zu haben? Ich glaube, dann hätten wir alle eine unheimliche Gewissheit auch des Glaubens. Aber wir merken an den Jüngern später, immer waren sie sich auch nicht so gewiss, auch wenn sie dieses Erlebnis hatten. Aber ja, es ist hier so ein übernatürliches Erlebnis. Und wir merken vielleicht so ein bisschen auch an dieser Stimme aus dem Himmel, dass es so eine Analogie gibt oder so ein Hinweis auch auf das, was schon mal geschehen ist. Nämlich es gab schon einmal eine Bestätigung aus dem Himmel, als Jesu seinen Dienst angetreten hat. Als er getauft wurde, gibt es auch diese Bestätigung der Stimme des Vaters aus dem Himmel. Dies ist mein lieber Sohn. Und so auch hier. Und ich finde ja an dieser Stelle, so wie an vielen anderen Stellen, den Petrus immer so ganz sympathisch. Der ist ja immer so der so ein bisschen vorweg geht. Und hier ist das auch so. Er sieht hier Mose, Elia und Jesus, alles strahlt irgendwie. Er hat die Stimme noch nicht gehört, die kommt ja erst später. Und sagt dann, ja, hier ist gut sein. Also das ist top. Also so kann es bleiben. Lasst uns Hütten bauen. So ein bisschen ist er ja wie im Drogenrausch. Also, hier ist gut sein, willst du, so baue ich hier drei Hütten. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Ja, ein echtes Glaubenshighlight. Am besten festhalten. Na, so kann es bleiben. Und so ist das bei uns ja auch manchmal im Leben. Es gibt diese Hochzeiten, von denen wir so gesprochen haben. Und ich musste so dran denken, so auch unsere, ich war jetzt wieder ja viel so im Bezirk unterwegs, unsere Gemeinschaftsbewegung hatte auch mal so richtige Hochzeiten. Also es gab so mal eine richtige Erweckung hier vor ein bisschen über 100 Jahren und wir spüren das ja immer noch. Ich bin ja noch in 12 Kreisen hier unterwegs, in 12 Gemeinschaften. Das kommt noch aus dieser Hochzeit, wo man dachte, Mensch, das ist total wichtig, dass es hier eine landeskirchliche Gemeinschaft gibt an diesem Ort. Also lass uns eine gründen. Also das war eine richtige Erweckung und manche haben sogar Hütten gebaut, manche Gemeinschaften. Also hier wird gerade wieder renoviert, da wird auch eine Hütte gebaut. In Schildische gab es auch eine Hütte und übrigens der Predigtext hat etwas zu tun mit der Geschichte in Schildische, weil der Pastor Köhler hier, als die Gemeinschaft dort das Haus baute, genau über diesen Text gesprochen hat. Ganz interessant. Und wie die Hütte in Steinhagen aussieht, könnt ihr euch alle nächsten Sonntag angucken. Weil da haben wir Bezirkstag, da haben wir hier keinen Gottesdienst, da treffen wir uns mit allen Menschen aus dieser Region, die noch von dieser tollen, von diesem Highlight herkommen, von dieser Erweckungszeit. Und wir treffen uns gemeinsam, werden einen Gottesdienst feiern in Steinhagen. Könnt ihr die Hütte angucken. Und ich denke, dafür können wir dankbar sein, so für diese Highlights im Leben, im Glaubensleben, die Highlights in der Gemeinde, die Highlights in unserer Bewegung, die wir auch haben, dass Menschen auch in diesen Hütten oder auch woanders, wo wir in Kirchengemeinden tätig sind, dass er dort Menschen zum Glauben führte, dass er Menschen festigte. Und ja, das ist einfach eine tolle Geschichte ist, die Gott da auch gemacht hat. Unsere Gemeinschaftsbewegung war vielleicht auch mal so auf diesem Berg der Verklärung. Aber wir können eben diese heiligen Momente nicht einfangen, so wie Petrus das hier versucht hat. Wir können sie nicht verfügen. Gott bleibt immer noch Gott und zum Glück wohnt Gott auch nicht in von Menschen gemachten Hütten und Häusern, sondern er wohnt in den Herzen der Menschen, die sich da treffen. Ob nun in diesem Haus oder in einer Kirchengemeinde oder wo auch immer. Ja, Petrus wollte diesen heiligen Moment einfangen. Und ich habe mir immer überlegt, wie das wohl heute wäre, wenn wir so einen Moment einfangen würden. Und natürlich, ich glaube, wenn Petrus, Jakobus und Johannes damals ein Handy dabei gehabt hätten, hätten die bestimmt gerade mal kurz einen Schnappschuss gemacht, so wie ich vor anderthalb Wochen. Da musste ich auch unbedingt mein Handy zücken, weil es gab hier auch etwas, das sieht man nicht alle Tage. Ich habe einen großen Lärm gehört und dachte, was ist jetzt los? Und dann sah ich einen Hubschrauber kreisen und dann habe ich gesehen, wie dieser Hubschrauber auf unserem Schotterparkplatz landete. Der Rettungshubschrauber. Es gab irgendwann einen Einsatz hier an der Gunststraße. Und ich habe gedacht, wow, das sieht man nicht alle Tage. Und ich muss gestehen, sonst wäre das Bild nicht da, ich habe mein Handy gezückt und das fotografiert. Eigentlich ist das ja nicht so gut, habe ich mir im Nachhinein gedacht. Man sollte ja so Unfälle und solche Sachen nicht fotografieren, aber ich habe ja auch nicht den Unfall fotografiert, sondern so das Besondere, dass dieser Hubschrauber hier auf unserem Parkplatz landete. Und ich habe es gleich Olaf geschickt und gesagt, hey, wir haben Fremdparker hier. Ja, das ist schon, ich glaube, die waren es auch gewohnt, die waren sehr freundlich. Ja, aber ich bin überzeugt, so würden das heute die Menschen auch machen und versuchen, ne, wenn sie dort Jesus, Mose und Elia sehen, so strahlendem Angesicht. Und ja, ich weiß nicht, ob das Bild nicht auch vielleicht doch völlig überbelichtet gewesen wäre, ob man das überhaupt fotografieren kann. Das ist ja so, als wenn man gegen die Sonne fotografiert. Ne, das habt ihr vielleicht auch schon versucht, das wird meistens nichts. Die großen geistlichen Momente und auch die großen Erweckungszeiten, die können wir nicht produzieren, nicht provozieren und auch nicht einfangen. Wir können sie dankbar annehmen als das, was sie sind, und wir können beten, dass sie auch wiederkommen. Für die Jünger war das jetzt aber erstmal so ein richtiges Highlight, die brauchten das, glaube ich, auf diesem Berg mit Mose und Elia. Und hier heißt es ja, das hat sie wortwörtlich umgehauen, also die lagen flach am Boden und konnten es irgendwie gar nicht begreifen, gar nicht ertragen. Also es hat sie regelrecht umgehauen. Und nun, tja, so wie es gekommen ist, ist es auch wieder gegangen, das Ereignis. Ne? Und dann sind sie plötzlich irgendwie ganz orientierungslos. Und so ist das bei uns manchmal auch so mit diesen Highlights im Glauben vielleicht. Vielleicht kennt ihr das, da kommt man von einer richtig tollen Zeit wieder. Vielleicht denkt ihr an eine Gemeindefreizeit oder ich denke früher an unsere Jugendfreizeiten, die wir gemacht haben, oder andere Highlights, ich weiß nicht, was euch so einfällt, vielleicht Pro Christ hatten wir hier ja in Borkholzhausen mal 2015 auch, und ihr hattet das hier in Bielefeld noch vor unserer Zeit, oder Jesus Haus, so christliche Events, wo manche noch sagen, ja, das war für mich so ein richtiges Highlight, oder das Christiwill oder der Kirchentag, oder bei uns war das früher in der Erstgemeinde immer so der Willow Creek Kongress, da sind wir immer so hingefahren mit 20 Mitarbeitern, ja, aber dann geht es auch wieder zurück. Und dann kommt der Alltag wieder und man überlegt, was ist so hängen geblieben, was, ne, was bleibt von diesem besonderen Erlebnis. Und ja, auf unseren Jugendfreizeiten früher, da haben wir so das auch schon geahnt. Also wir wussten das so von den Freizeiten. Das ist manchmal so zwei Wochen, war das ein richtiges Highlight. Wir waren mehrfach in Spanien mit 40, 50 Teenagern und haben ein Camp gemacht mit Erlebnispädagogik, mit Tiefgang, mit Freude, mit Spaß, mit Liedern. Und dann geht es ja auch irgendwann wieder zurück. Und wir hatten auch Kinder, Jugendliche aus echt kaputten Verhältnissen. Wir hatten mal so eine ganze Clique aus Frankfurt, die sich alle zusammen angemeldet haben. Ich weiß nicht, wie die auf die christliche Freizeit kamen. Die waren erstmal ganz irritiert, dass wir dann vorm Essen beteten und so. Ja, aber wie ist das dann nach so einem Highlight? Ne? Zwei Wochen heile Welt, auch nicht ganz, auf Freizeiten passieren auch Dinge, aber und dann geht es wieder zurück in den Alltag. Und wir haben oft so versucht, so den letzten Abend so ein bisschen dazu zu nehmen, eigentlich für zweierlei Dinge. Das eine ist, wir haben so versucht, das mit dem Glauben nochmal so auf den Punkt zu bringen und haben auch immer so ermöglicht, dass die Jugendlichen da auch für irgendwie was festmachen konnten. Und das andere ist, wir haben eigentlich versucht, auch sie so ein bisschen auf das sogenannte Freizeitloch vorzubereiten. Das Freizeitloch ist so ein Stichwort oder so ein Sprichwort, wo wir dachten, das kommt. Ne, wenn man wieder zurück muss, ne, vorher die heile Welt und dann geht es zurück und wir wissen von manchen, was weiß ich, die Eltern leben in Trennung. Oder da ist eine Mobbing-Situation in der Schule und die Kinder müssen wieder zurück von diesem Highlight her. Und da haben wir versucht, das ein bisschen abzufedern, dass das nicht so eine starke Sinuskurve ist und ausschlägt, und haben versucht, sie so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und so ein bisschen macht Jesus das hier auch. Er versucht es abzufedern, denn was sagt er ihnen? Er spricht hier ein ganz bekanntes Trostwort zu und sagt, steht auf und fürchtet euch nicht. Steht auf und fürchtet euch nicht. Das ist ein ganz ermutigendes Trostwort. Ja, aber dann heißt es, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist schon, denkheftig, nach diesem besonderen Erlebnis, plötzlich ist alles wieder normal. Keine Hütten, keine Fotos, nur noch ja, dieses Erlebnis in ihren Gedanken, dieses besondere Ereignis in ihrer Erinnerung, das ist alles. Und was sagt Jesus dann weiter? Klingt auch erstmal nicht so ermutigend, ne? Da heißt es in Vers 9, und als sie vom Berge hinabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Auch nicht so leicht, oder? Wenn man so ein Erlebnis hat, kann man das überhaupt für sich behalten? Kann man dann schweigen? Was hat das für einen Sinn? Wir haben uns da auch in den Bibelstunden ein bisschen drüber Gedanken gemacht, über dieses sogenannte Messias-Geheimnis. Es ist so, dass Jesus so am Anfang der Evangelien bis zur Mitte oftmals sagt, so nach besonderen Wundertaten, auch ne, wenn er Menschen geheilt hat, sagt es nicht weiter. Trotzdem, es folgten ihm schon eine Menge Leute, auch aufgrund dieser Wunder, aber das ist wohl genau das, was Jesus nicht wollte. Er wollte nicht wegen dieser Wundertaten verehrt werden, denn sein Weg war ja ein anderer, bloß haben die Menschen das noch nicht begriffen und waren auch noch nicht bereit dazu, auch ein Petrus nicht, der später ja erkennt, du bist der Christus. Und dann fängt Jesus auch an zu erzählen von seinem Leiden und seinem Sterben, was auf ihn zukommt, und Petrus sagt, nein, bloß das nicht. Haben es noch nicht verstanden. Und deshalb auch hier, sagt es erstmal nicht weiter, bis dass der Herr von den Toten auferstanden ist. Die Menschen hätten es noch nicht begriffen, dass sein Weg der Weg zum Kreuz ist, dass Jesus eben nicht der übernatürliche Wundertäter ist. Denn dann hätte er gleich, ja auch in der Versuchungsgeschichte, hätte er vom Tempel springen können, ne, einem dreifachen Rittberger, und die Leute hätten alle applaudiert. Und man hätte vielleicht ein Messingschild dran gemacht an den Tempel. Hier sprang Jesus. Ja, aber wem nützt das was? Jesus war nicht der für seine Wunder wie ein Zauberer verehrt werden wollte, sondern in Jesus ist Gott Mensch geworden und ist den Weg bis zum Kreuz gegangen, weil da eine hohe Rechnung offen war. Der Mensch hat sich gelöst von Gott und Gott ist so groß, dass er es selber löst und selber Mensch wird in Jesus Christus. Und ja, uns für uns alles wieder gut machen. Und deshalb reicht auch dieses kurze Wort, über das auch Pastor Köhler damals gepredigt hat, ein Schildische. Sie sahen nur Jesus allein. Sie sahen nur Jesus allein. Jesus allein. Mose und Elia, die beiden Zeugen, die Vertreter von Gesetz und Propheten, ja, sie bezeugen zwar Jesus und sie weisen darauf hin, aber jetzt reicht es, dass Jesus allein gekommen ist. Jesus allein reicht. Und so haben es ja die Reformatoren auch ausgedrückt in den vier Soli, die ihr vielleicht kennt. Eins davon ist Solus Christus, allein Christus. Jesus allein, das reicht. Und manchmal denken wir vielleicht auch so ein bisschen wie bei Petrus, ja, das ist doch gut, so kann es doch eigentlich bleiben. Das ist doch eigentlich jetzt perfekt. Lass uns Hütten bauen. Lass uns diese Momente einfangen. Und dann fragen wir uns aber auch manchmal vielleicht, ja, ist vielleicht der Segen auch vorbei? In manchen Gemeindekreisen wird es weniger. Ich hatte jetzt zwei Bibelstunden, in einer waren 5 Leute, in einer 8. Es ist nett, man trifft sich. Und manche sagen, ja, früher war doch alles so schön, da waren wir so viele. Ja, Gott schenkt solche Zeiten. Er kann sie auch wieder schenken, aber wir können sie nicht einfangen und wir können sie auch nicht festhalten. Und so geht es ja auch uns im persönlichen Leben, denke ich. Dass man manchmal denkt, ja, so könnte es eigentlich bleiben. Ne? Und es ist schön eingerichtet. Und dann kommt doch das Unerwartete. Vielleicht die Krankheit oder der Tod bricht von oben herein, macht uns einen Strich durch die Rechnung. Oder wir kennen vielleicht auch die geistlichen Hochphasen so in unserem Leben. Also ich denke dran, ich bin ja erst später zum Glauben gekommen. Bei mir war das auch so ein richtiges Highlight, als ich entdeckt habe, ja, Gott ist da, er liebt mich und er möchte auch noch viele andere Menschen erreichen. Und ich war da richtig erfüllt. Vielleicht kennt ihr auch dieses Brennen für Jesus oder diese echten Gebetserhörungen, dass man merkt, wow, also das hat Gott ja jetzt gemacht. Aber wahrscheinlich kennt ihr auch das andere, das mühevolle Dranbleiben oder das Dennoch des Glaubens. Und da bin ich so froh, dass das auch in dem Psalm steht. Manchmal lesen wir dort, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn wohin sollten, Petrus sagt das doch auch, ne? Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt dieses Dennoch. Wohin sonst? Für die Jünger blieb erstmal nach dieser Riesenoffenbarung eins übrig. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und ich habe einen Satz gelernt von einer alten Dame in Schildische. Hier sind Ehepaar Badke aus Schildische noch da, die Erika Rasukat. Die ist, glaube ich, mit über 90 gestorben, ne? Die war schon über 90. Aber manchmal lernt man wirklich von diesen alten Menschen etwas in den Bibelstunden. Und auch ich als der sich vorbereitet und die Bibelstunden hält. Aber sie sagte mir diesen Satz, ja, unsere Eltern haben uns immer gesagt, die Jünger mussten auch vom Berg der Verklärung wieder runter ins Tal der Bewährung. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Erika Rasukat ist mir vor Augen. Vom Berg der Verklärung ins Tal der Bewährung. Ja, der Alltag kommt wieder nach solchen Hochzeiten, auch nach Dürre, da kommen auch wieder Dürrezeiten. Und für mich gibt es hier nochmal etwas Entscheidendes, nämlich wie diese Geschichte hier zu Ende geht, denn es heißt hier, Jesus stieg mit ihnen hinunter. Also es gab hier ein richtiges Highlight im Glauben, Verklärung, man konnte das nicht erklären, Mose, Elia, alles leuchtet. Plötzlich war alles weg, sie sahen nur Jesus allein, aber dieser Jesus stiefelt mit ihnen, wahrscheinlich mit staubigen Sandalen, wieder runter ins Tal, in ihren Alltag. Und ich denke, so ist es. Es gibt diese geistlichen Höhepunkte, aber das Entscheidende passiert eigentlich danach oder dazwischen, zwischen diesen Höhepunkten. Die Jünger hatten auch wieder Hochzeiten, aber sie haben jetzt erstmal eine Riesentief. Phase erlebt, denn es ging jetzt der Weg zum Kreuz, was sie nicht verstanden, wo sie enttäuscht waren. Von den Emmaus-Jüngern heißt es, die sind da enttäuscht weggegangen von Jerusalem. Die waren am Ende. Es war eine, nach dieser Hochzeit mit Jesus 3 Jahre unterwegs, mit Wundern und allem möglichen, Verklärung und jetzt plötzlich das Kreuz. Also auch die Jünger hatten Tiefpunkte, auch persönliche, wie Petrus, der einmal Jesus entgegengehen wollte auf dem See und dann plötzlich das nicht mehr konnte und Jesus ihn rettete. Oder nicht zuletzt die Verleugnung von Petrus. Vorher sagt er, ich werde mit dir hingehen, wohin du willst. Und dann sagt er 3-mal, ich kenne den nicht, ich gehöre nicht dazu. Es gibt auch Tiefpunkte. Die Jünger haben die auch erlebt. Dann haben sie aber auch wieder ein Highlight erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Es gab auch wieder ein Highlight. Sie haben erlebt, wie der Heilige Geist durch die Apostel wirkte. Sie haben erlebt, wie die Gemeinde entstanden ist durch den Heiligen Geist an Pfingsten. 3000 Menschen kamen zum Glauben. Also da gab es auch wieder ein Riesen-Highlight. Und sie haben erlebt, wie das Evangelium, also die Botschaft von Jesus, in die Welt ging. Nicht zuletzt durch Petrus und Paulus, durch die Apostel, die Weltmissionare. Und die Botschaft damals ist im Grunde die gleiche wie heute. Jesus allein. Jesus allein. In ihm ist alles, was wir brauchen. Sinn, Hoffnung, Heil, Heilung und schließlich Errettung und Gewissheit, dass wir eine Ewigkeit versprochen bekommen haben bei unserem lebendigen Gott. Und das ist die Botschaft, die weitergeht. Mit uns oder ohne uns, hier in dieser Hütte oder in anderen Hütten. Und das möchte ich uns einfach von unserem Bibelwort her heute auch noch einmal zusagen und zusprechen. Es geht in dieser Geschichte, in diesem Ereignis nicht um Hütten bauen oder das Festhalten der Momente, sondern es geht im Grunde um das, was danach kommt, dass Jesus mit hinuntergeht. Es gibt diese Highlights im Glauben und das ist gut. Und daran können wir uns festhalten. Aber sie ermutigen uns eigentlich in erster Linie, eben zu vertrauen, auch in den Tiefphasen unseres Lebens, dass Jesus mit hinunterkommt und dass er bei uns ist, bis ans Ende der Welt, wie es heißt. Amen. Lass uns gemeinsam